ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster.
Am Freitag rutschte der Aktienindex ab. Sind die Märkte durch eine KI-Blase überbewertet? Droht ein Crash? Das sind viele Fragen, die unser Gast heute Vormittag beantworten kann. Schönen guten Morgen, Hans-Peter Burkhoff.
Guten Morgen.
Sie sind Professor für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Uni Hohenheim. Kriegen Sie denn gerade vermehrt Anfragen? Haben die Leute den Eindruck, da braut sich irgendwas zusammen? Wie ist das?
Nein, noch gar nicht. Also gelegentlich habe ich eine Anfrage aus dem journalistischen Bereich, aber im Wesentlichen fühlt man sich in Deutschland immer noch, ich sag's mal so, viel zu sicher. Wobei die Bedrohung möglicherweise gar nicht primär aus dem Finanzsektor in Deutschland kommt, sondern das ist ein Gesamtpaket von Problemen, die wir nicht gelöst haben. Und die Banken sind natürlich integriert, auch die Aktienmärkte sind integriert in diesen Gesamtkomplex. Und das hat natürlich irgendwann Auswirkungen.
Wenn Sie jetzt sagen, wir fühlen uns noch viel zu sicher, da schwingt ja was mit, nämlich...
Ja klar, gewaltige Aufgaben für die Politik, für die Rahmensetzungen. Wir haben ein überbürokratisiertes System. Wir verlieren massiv Arbeitskräfte, Arbeitsplätze in der Industrie. Aber auch sonst haben wir kein großes Wachstum in der Dienstleistungsindustrie. Es wäre so die Idee, wir verlieren in der Industrie Arbeitsplätze, aber die gehen in Dienstleistungen. Nein, die gehen in den Staat. Und der Staat schafft immer neue Regulierungen, die immer weiter Arbeitsplätze verbrauchen. Aber da wird ja nichts produziert, was irgendjemand essen kann. Da wird auch nichts produziert, was uns verteidigt. Und da sind große Aufgaben für den Staat, das zu ändern, diesen Prozess umzukehren. Wir hatten natürlich Hoffnung, viele hatten Hoffnung, dass sich das mit der neuen Regierung ändern wird. Bisher ist der Eindruck, dass das nicht gelingt.
Jetzt gucken wir mal, was an den Börsen passiert. Am Freitag rutschte der DAX-Index ab auf unter 24.000. Das galt immer so als stabile Marke. Wofür ist das ein Zeichen?
Tja, das ist immer eine Frage, die man Wirtschaftsprofessoren stellt, besonders Leute, die mit Finanzen zu tun haben. Wo geht der DAX hin? Was sagt das? Die Aussagen dafür sind sehr schwierig, weil natürlich am Kapitalmarkt ganz viele Leute sich Gedanken machen, wo der richtige Preis ist. Und wenn man als Einzelner sagt, das bedeutet dies oder jenes und glaubt das zu wissen, dann lügt man sich selber was vor.
Sie haben auch keine Glaskugel.
Nein, überhaupt nicht. Und das muss man einfach ganz klar wissen. Diesen berühmten Satz, hast du mal einen Tipp, wo geht das hin? Das ist natürlich Unsinn. Der Kapitalmarkt verarbeitet Informationen nicht perfekt. Da gibt es auch Bubble und Blasen und Crashs, die vielleicht nicht gerechtfertigt sind. Aber er verarbeitet die Informationen besser, als ein einzelner Mensch das kann. Und deswegen ist man sehr schwer, gegen den Markt zu argumentieren. Ich erinnere mich, aber das ist jetzt eine historische Parallele, dass in der großen Finanzkrise 2007, 2008, obwohl die Krise ja schon 2007 da war, der Markt erst im Herbst 2008 eingebrochen ist. Das heißt also, die Kurse können sich eine ganze Weile länger halten, oben halten, ehe dann was passiert. Wir haben auch so eine gewisse Spaltung gehabt. Die großen internationalen Unternehmen können Problemen offenbar besser aus dem Weg gehen. Und das führt dazu, dass die Kurse im DAX halt nicht so runtergehen, aber bei den kleineren Titeln haben wir dann schon deutlichere Verluste auch gehabt.
Jetzt wollen die Menschen natürlich dennoch, auch wenn sie sagen, sie können keine Empfehlung geben, aber es gibt inzwischen 12 Millionen Anleger in Aktien und ETFs und die wollen natürlich wissen, ist das Geld sicher? Was tun?
Also wenn du in Aktien anlegst, weißt du, dass das Risiko hast, dass der Kurs fällt. Und das bedeutet natürlich, man muss gut streuen. Das ist der einzige Rat, den man tatsächlich seriös geben kann. Streu gut, sieh zu, dass du nicht zu investiert bist in bestimmten Branchen, in bestimmten Ländern, in bestimmten Währungen. Vielleicht auch je nachdem, wie groß das Vermögen ist, umso mehr lohnt es sich natürlich, das Spektrum der Anlagen zu erweitern. Das ist das Einzige, was einen da absichern kann. Irgendeine Prognose, pass auf, das gibt jetzt einen Crash. Ja? Es gibt immer Crash-Propheten. Und da es ja auch Crash gibt, haben die immer irgendwann mal recht. Ja? Ja. Aber diese Crash-Propheterei, das würde ich als seriös als Professor nicht machen können.
Professor Burkhoff bei uns in SWR 1, Leute. Viele erinnern sich an das Zerplatzen der Dotcom-Blase. Im März 2000 war das. Sie haben eben die Krise 2007 schon angesprochen. Es gab 2000 diesen großen Hype um neue Technologieunternehmen. Jetzt wird wieder spekuliert, dass um Technologieunternehmen eine Blase entstanden sein kann. Ist das so?
Das ist so. Das ist im Silicon Valley so, dass man dann sehr, sehr viel Geld hat und dass man das teilweise auf fadenscheinige Projekte setzt. Das ist so eine Konzentration von Kapital, das kann man immer wieder beobachten. In anderen Regionen der Welt kriegt man mit guten Ideen kein Geld und im Silicon Valley muss man nur einen schwarzen Rollkragenpullover anziehen und sagen, man sei Startup-Entrepreneur und schon hat man das Geld. Und dann irgendwann finden die Leute raus, man hatte gar keine Idee. Das kommt durchaus vor. Aber natürlich andererseits, das Silicon Valley hat halt großartige Unternehmen hervorgebracht, die wirklich, wirklich viel Geld für ihre Eigentümer verdient haben. Ist also immer so schwer, dann im Voraus zu sagen, was eine Blase ist und was nicht. Wir haben im Bereich zum Beispiel Fintech klar eine Blase gehabt, die hat sich inzwischen aber wieder ein bisschen abgebaut. Also man hat solche Blasenbildungen.
Und wenn es jetzt im Bereich der Technologieunternehmen Blasen gibt, dann heißt das, die Märkte sind also überbewertet und das Logische wäre, es folgt ein Crash.
Das ist logisch. Und wir haben auch so ein bisschen... wir haben halt zum Beispiel Investmentfonds, ja. Die Investmentfondsmanager, die wollen Geld verdienen für ihre Kunden und sie müssen deswegen Rendite erzielen. Und dann setzen sie auf solche Blasen und steigern die weiter, indem sie immer in das, was gut läuft, investieren. In der Erwartung, wenn es dann anfängt zu wackeln, sind sie rechtzeitig draußen. Das funktioniert manchmal und manchmal funktioniert das natürlich nicht. Sie hoffen dann, dass sie schneller sind als die anderen Investoren. Und deswegen ist ihnen das dann egal, dass da tatsächlich eine Blase auch in ihrer Einschätzung ist. Und so entstehen dann Blasen mit einer gewissen rationalen Haltung, weil auch selbst wenn sie dann erwischt werden von einem Crash, mehr als ihren Job verlieren können sie nicht. Ja. Und vorher haben sie sehr gut verdient. Und diese Asymmetrie in der Entlohnung, die führt halt auch dazu, dass solche Blasen entstehen. Problem ist halt, wie gesagt, immer nur, ex post haben wir das gesehen, ex ante zu sagen, wir sind jetzt in der Blase, das ist immer ein bisschen mutig.
Ja, ja, Sie haben eben von den Crash-Propheten gesprochen, die leben davon, immer wieder den Crash vorauszusagen. Und jetzt gibt's auch Schlagzeilen wie, der Warren Buffett-Index deutet auf einen KI-Crash hin. Sind das denn jetzt ernstzunehmende Anzeichen?
Es gibt zumindest neue technologische Entwicklungen im KI-Bereich, die einem Gedanken machen, ob die bisherige Einschätzung richtig ist. Zum Beispiel, wie viel Rechenpower brauche ich, um KI wirklich zu nutzen. Da gibt es inzwischen neue technologische Lösungen. Wie weit die reichen, weiß man nicht. Aber möglicherweise kommen die mit sehr viel weniger Rechenpower aus. Und das bedeutet auch, dass auf dem Chipmarkt eine Neubewertung erfolgen müsste. Ob das so ist, wissen wir noch nicht. Das heißt, wir haben zumindest ganz viel Unsicherheit da drin. Und das Zweite ist natürlich, KI spielt natürlich eine große Rolle in einer sehr perfekten Welt. Einer Welt, die gut organisiert ist, die durchgeplant ist und wo man dann immer mit KI optimieren kann. Wir kriegen aber in Teilen der Welt was ganz anderes. Eine chaotische Welt, eine kriegerische Welt, eine Welt mit vielen Konflikten, die dann viel primitiver sein kann. Und dann ist die Frage, welche Rolle spielt in einer solchen Welt KI? Es gibt da ganz viele politische und technologische Risiken. Und welcher Pfad da nachher kommt, das wissen wir im Voraus nicht.
Und nochmal drauf zu schauen, wie jetzt Weltmärkte darauf reagieren. Also damals war es so, dass die US-Zentralbank mit einer Niedrigzinspolitik auf die Dotcom-Blase reagiert hat. US-Präsident Donald Trump drängt auch immer darauf, die Zinsen noch weiter zu senken. Jetzt wurden sie nochmal ein wenig gesenkt.
Richtig, aber so richtig viel nach unten können wir nicht gehen, weil die Inflation ist immer noch hoch. Und wenn eine Zentralbank ihren Job macht, dann sichert sie den Geldwert. Und das ist ein ganz zentraler Wert für eine funktionierende Gesellschaft. Eine hohe Inflation zersetzt eine Gesellschaft, weil es zerstört Reichtum, es zerstört Pläne, es zerstört Möglichkeit, sich zu entfalten. Also das ist was sehr Teures, eine hohe Inflation. Das sollte man eigentlich vermeiden. Das ist so ein bisschen der Handel. Kurzfristige Erfolge durch die Niedrigzinsen stehen dann gegen den langfristigen Schaden. Und man kann immer nur hoffen, dass die Zentralbanken ihr Ziel im Auge behalten, nämlich tatsächlich den Geldwert stabil zu halten. Mir würde es bei den meisten Zentralbanken, das gilt jetzt auch für die EZB, vollkommen ausreichen, wenn sie sich auf ihre Hauptaufgabe konzentrieren und alles andere einfach mal vergessen.
Wie bewerten Sie denn die aktuellen Reaktionen am Markt? Also die US-Zentralbank mit dem Zinssenken jetzt aktuell, war das ein wichtiger, richtiger Schritt?
Das war sehr moderat und insofern ist das immer noch richtig. Also da ist, glaube ich, noch keine wirkliche Kritik. Die Frage ist halt in der Personalaufstellung der FED, ob es Trump gelingt, unkritische, unqualifizierte Leute in die Position zu bringen, dass sie da mitentscheiden. Und in dem Augenblick könnte es gefährlich werden. Ob ihm das gelingt, weiß ich. Es gibt ja auch so ein bisschen diese Geschichte mit dem Bischofshut. Weil, wissen Sie, das kennen wir von den Königen, die ja häufig Geistliche als Diener hatten, für alle Aufgaben als Gesetzgeber. Und wenn die dann Bischofshut aufbekamen, dann haben die plötzlich vergessen, wo sie herkommen. Und das ist ganz gut in der Stelle, wenn du dann wirklich in der FED oder in der EZB dann als Direktor tätig bist, dass du dann wirklich dieser Institution dienst und nicht mehr dem Politiker, der dich groß gemacht hat.
Der Vizekanzler Lars Klingbeil ist zu finanzpolitischen Gesprächen in Peking. Außenminister Wadephul hat ja neulich eine Reise nach China verschoben. Welches Signal gibt jetzt diese Reise vor?
Diese Reise gibt zunächst mal vor, dass die Bundesregierung irgendwie gespalten ist. Wir haben den einen Minister, der eigentlich zuständig wäre für die äußeren Beziehungen, der nicht hinfährt. Und wir haben den Wirtschaftsminister, der dann so ein bisschen eine Nebenaußenpolitik betreibt. Das finde ich eigentlich nicht so richtig gut. Mir ist auch nicht ganz klar, was er da mit den Chinesen besprechen will. Denn zunächst mal haben wir vor allem Handelsbeziehungen mit China. Die sind extrem wichtig für uns. Und die Finanzstabilität hängt jetzt nicht unbedingt daran, dass wir uns mit China abstimmen. Also eigentlich wäre da eher der Wirtschaftsminister gefragt, oder eben der Außenminister.
Ja, China ist unser wirtschaftlich wichtigster Partner.
Ohne Frage.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat neulich davon gesprochen, dass China jetzt als systemischer Rivale, dieses Wort ist jetzt immer häufiger zu hören, gilt. Was hat sich also verändert?
Wir kommen aus einer Welt, wo man im Prinzip gemeinsame Ziele verfolgt hat, die man zum Beispiel im Rahmen der Vereinten Nationen formuliert hat, in eine Welt, wo tatsächlich um die Macht auf dieser Welt gekämpft wird. Und das mit allen Mitteln. Das bedeutet aber auch, dass wir diese gemeinsamen Projekte, die wir im Rahmen der UN formuliert haben, kaum noch weiter verfolgen können. Das ist besorgniserregend, wenn wir zum Beispiel auf den Klimawandel schauen. Aber es bedeutet, dass wir im Grunde genommen erstmal diese Phase überstehen müssen, damit wir wieder zu einer konstruktiven gemeinsamen Politik kommen. Also finstere Zeiten im Grunde genommen. Und das heißt für die Demokratien, die hier als systemische Rivale zu zentralistisch gelenkten Diktaturen oder autoritären Herrschaften stehen, dass die sich stärken müssen, dass sie sich auf das besinnen müssen, was sie stark gemacht hat, nämlich Wettbewerb, Marktwirtschaft, Freiheit, Freiheit der Ideen, Diskurs über Ideen, aber ganz am Anfang natürlich auch Verteidigung. Denn die Demokratie muss wehrhaft sein. Und das sind ganz neue Aufgaben. Das war vorher, ich habe jahrelang auch gesagt, was wollt ihr eigentlich mit Verteidigung? Wir sind in zwei Reihen von befreundeten Ländern umgeben, uns kann nichts passieren. Das ist vorbei. Das ist eine ganz andere Welt und da muss man auch beachten bei einem Land wie China, dass das neben der Kooperation auch durchaus hybride Kriegsführungskomponenten gegen uns kennt.
Wie können denn dann noch diplomatische Gespräche gelingen? Denn es gibt da ja, Sie sprechen die Themen an, Ukraine, Taiwan, ja. Also es gibt viele schwierige Themen, die da im Raum sind.
Aber das bedeutet ja, dass man erst recht sprechen kann. Und China ist ja auch so ein bisschen hin und her gerissen. Sie können auch sehr viel verlieren in dieser konfliktuären Welt, weil sie eben vom Welthandel sehr stark profitieren. Darauf muss man bauen und wir wissen leider nicht so richtig, was in China passiert in den herrschenden Kreisen. Das heißt, zumindest momentan ist diese Kommunikation sehr, sehr wertvoll und die sollte man tatsächlich pflegen. Wir haben natürlich das mit dem Ukraine-Konflikt als zentrales Problem. Dieser Konflikt existiert, auch weil China das will. Weil China ist das einzige Land, das tatsächlich durch sein Verhalten diesen Krieg beenden könnte, indem es die Unterstützung der Russlands in diesem Krieg beendet. Und da muss man da schon die Chinesen ganz ernsthaft fragen, wollt ihr das wirklich? Wollt ihr wirklich, dass die Welt durch Kriege und durch gewaltsame Annexionen geprägt wird? Oder wollt ihr nicht ein regelbasiertes System, in dem sich China in den vergangenen Jahrzehnten ja wunderbar entwickelt hat?
Ja, und auf der anderen Seite wird dann hinterfragt, ja, inwiefern darf sich Deutschland in die Innenpolitik und Außenpolitik Chinas einmischen?
Also in der Innenpolitik, das ist tatsächlich nicht unser Thema, da müssen wir die Finger von lassen, auch wenn da Dinge passieren, die sehr unerfreulich sind. Aber ich glaube, da hat Frau Baerbock ja nun den einen oder anderen, das Namenswitze darf man nicht machen, aber es sind Böcke, die da geschossen worden sind, wo man denkt, das hilft jetzt nicht weiter. Wenn du Außenminister Deutschlands bist, das hat Joschka Fischer mal sehr schön beschrieben, dann ist deine Sprache die Deutschlands. Und dann musst du vorsichtig sein, was du sagst, weil du eben für Deutschland stehst. Außenpolitisch, natürlich können wir über die Außenpolitik Chinas diskutieren, denn wir müssen uns dazu irgendwo hinstellen und müssen China klar machen, pass auf, wenn du das so siehst und das so machst, dann hat das eben Konsequenzen in unserem Verhältnis. Und diese Konsequenzen muss man mit aller Deutlichkeit klar machen. Wir haben immer wieder Probleme, dass die Demokratien, weil sie diese komplexen Entscheidungsstrukturen haben, dass sie dann die Konsequenzen des Verhaltens eines Diktators oder eines autoritären Regimes nicht klar genug machen. Eben weil die auch ein bisschen ungewiss sind im demokratischen Prozess. Ist uns damals im Irak passiert, ja, wo die USA nicht klar gemacht hat, was Kuwait, die Eroberung von Kuwait bedeutet. Und ist uns vielleicht auch ein bisschen mit Russland passiert jetzt.
Was wäre denn der Idealverlauf der Gespräche jetzt? Lars Klingbeil ist dort zu finanzpolitischen Gesprächen. Bundesbankpräsidenten Nagel hat er mitgenommen.
Richtig, man kann zum Beispiel sagen, pass auf, wenn wir tatsächlich aus dieser Wirtschaftskrise eine Finanzmarktkrise bekommen sollten, dann kann man gemeinsam Unterstützungsmaßnahmen treffen. Man kann sagen, pass auf, wenn da Banken in Liquiditätsschwierigkeiten kommen, dann helfen wir denen selbstverständlich. Ob das dann tatsächlich passiert, ist nochmal eine andere Frage. Aber man kann solche gemeinsamen Maßnahmen natürlich vorbereiten. Man kann auch versuchen, in den Handelskonflikten einfach Kommunikation herzustellen, damit niemand unvorbereitet mit Maßnahmen der anderen Seite konfrontiert wird. Das führt auch dazu, dass die Spannungen abnehmen. Also man kann da sehr, sehr viel tun sicherlich. Insofern ist das wertvoll, dass man da miteinander spricht. Aber man sollte das nicht überbewerten an der Stelle. Wir dürfen vor allem auch die Bedeutung Deutschlands in diesen internationalen Konflikten nicht überbewerten. Das Land, auf das alle schauen, dem alle nacheifern, das sind wir weiß Gott nicht.
Das ist wahrscheinlich die 6-Millionen-Dollar-Frage. Oder vielleicht ist es ja für einen Professor für Bankwirtschaft ganz klar. Wie sorgen wir dafür, dass unser Geld sicher ist? Was ist die beste Anlage? Haben Sie die Lösung?
Ja, natürlich. Die Antwort ist ganz einfach. Man muss gut streuen. Das hatte ich eben schon mal gesagt. Ja. Wir wissen nicht, wo die Zukunft hingeht. Und deswegen muss man genau überlegen, was könnte passieren und wie sorge ich dafür, dass eben dann ein Teil meines Vermögens sicher ist. Das heißt nicht, vor allem nicht, dass man immer auf ganz risikoarme Titel geht, weil auch die können großen Schaden nehmen. Zum Beispiel, man nimmt festverzinsliche Bundesanleihen, dann geht die Inflation durch die Decke und man hat ein Problem, weil die dann einfach viel weniger wert sind. Dann sind sie zwar formal nicht, hast du nominal nichts verloren, aber du kannst viel weniger damit kaufen nach der Inflation. Also das heißt wirklich, du musst ordentlich streuen, auch über Anleihen, über Aktien, damit das Vermögen insgesamt stabil ist. Und man sollte halt nie glauben, das ist halt das Gefährliche immer, was bei vielen Privatanlegern Fall ist, dass man weiß, was in Zukunft kommt und dann darauf setzt, dass man das weiß.
Wobei das mit dem Gutstreuen ja gar nicht so einfach ist. Also da gibt es dann ja beispielsweise ETFs, die nennen sich dann World, MSCI World beispielsweise, um einmal was rauszugreifen. Und da ist aber dann gar nicht World drin.
Also das ist richtig, da muss man gucken, erstmal sowieso. Man streut nicht nur über den Aktienmarkt, man streut über verschiedene Anlageklassen. Und da muss man beim Aktienmarkt gucken, was tatsächlich in so einem ETF drin ist. Ob der wirklich über die Länder hinweg streut, über die Märkte hinweg streut oder eben, ob er historisch bedingt, weil in der Vergangenheit was richtig gut gelaufen ist, eine Konzentration in bestimmten Bereichen hat. Zum Beispiel bei den großen amerikanischen IT- und Internetunternehmen. Der dazu führt, dass man eben dann doch nicht gut gestreut ist, wenn man das gekauft hat. Da kann man schon ein bisschen intelligenter dran gehen, das ist richtig, aber das Grundprinzip sollte man beibehalten. Diversifikation ist gut. Wir kennen das aus der Lehre, schon mit einer naiven Diversifikation, wo man schlichtweg Aktien per Lotterie wählt, ist man gar nicht so schlecht.
Eins haben Sie jetzt noch gar nicht erwähnt, nämlich das in Anführungszeichen gute alte Gold. Also gehört das in eine Streuung mit da rein oder doch nicht?
Oh je, Gold. Ja, natürlich ist das Gold ein interessantes Produkt, weil es vor allem antizyklisch sich verhält. Das heißt, in schlechten Zeiten steigt Gold tendenziell, ist aber auch teuer zu halten und hat keinen Zins. Also das kostet ein bisschen was. Gold hat noch einen ganz großen Vorteil, das ist nämlich der, dass man über ganz massive Strukturbrüche hinwegkommt. Sogar die kommunistische Sowjetunion hat Gold gebraucht und da war es wertvoll. Und das eigentlich in jeder Kultur ist Gold wertvoll. Aber wir als kleine Leute, wir kommen ja über diese Strukturbrüche gar nicht erst hinweg. Aber für ganz große Vermögen ist deswegen Gold natürlich vielleicht wichtiger als für uns. Aber irgendwelche Wetten sind da auch schwierig, weil es hängt sehr stark von den Zentralbanken ab, wo der Goldpreis hingeht, weil manchmal kaufen Zentralbanken Gold, das ist im Moment der Fall, Vorbereitung und Konflikte, wo man Gold brauchen kann. Und in anderen Phasen verkaufen sie es wieder und dann fällt der Preis auch wieder sehr stark.
Da können wir vielleicht gerade eine Frage von Siegfried einbauen aus Liechtenstein-Unterhausen. Hat er uns nämlich gemailt. Goldstandard wurde 1971 von den USA aufgegeben. Frage, ich sehe hier eine Gefahr, da das Vertrauen in Währungen verloren geht. Ist nicht viel zu viel Geld in den Büchern und im Umlauf, ohne dass dies gedeckt ist? Früher durften die Fed und die Zentralbanken, die einzelnen Staaten, nur so viel Geld drucken, wie Gold in genannten Wert hinterlegt war. Birgt das nicht die Gefahr, dass irgendwann uns das auf die Füße fällt?
Also, wenn wir kein Vertrauen in die Währung mehr haben, fällt uns die Währung immer auf die Füße, egal ob da Gold hintersteht oder nicht. Das heißt also, entweder man vertraut, weil da Gold angeblich hinter ist, aber wir brauchen viel mehr Geld, als wir hinterlegen könnten mit dem Gold. Und das heißt, wir könnten das dann nur bruchteilweise hinterlegen. Und dann ist schon wieder die Frage, welcher Prozentsatz wird dann genommen? Ersatzweise müssen wir Institutionen schaffen, die vertrauenswürdig den Geldwert verteidigen. Das sind unsere Zentralbanken. Deswegen ist die EZB ja unabhängig. Deswegen ist auch so besorgniserregend, wenn dann zum Beispiel eine Frau Lagarde sagt, wir machen jetzt grüne Geldpolitik, anstatt einfach zu sagen, wir machen Geldpolitik, wo wir den Wert der Währung verteidigen.
Weil Grün politisch angehaucht ist oder warum sehen Sie es als Gefahr?
Weil solche Institutionen ein Ziel haben sollten. Weil sonst kannst du nicht mehr messen, ob sie erfolgreich sind oder nicht. Tatsächlich ist ja uns ja dann auch im Gefolge dieser grünen Geldpolitik die Inflation außer Kontrolle geraten. Die EZB hat über ein Jahr lang nichts gegen die sich abzeichnende Inflation getan und das hat uns sehr geschadet. Die Inflation ist einfach mal außer Kontrolle gelaufen. Die hat das dann wieder eingeholt. Also die kriegt insgesamt vielleicht eine 3-, ja, ganz so schlimm war es noch nicht. Aber das hätte man vermeiden können, wenn man rechtzeitig was getan hätte. Aber man war mit anderen Themen beschäftigt und man kann dann auch nicht mehr so gut messen, ob die erfolgreich waren oder nicht, weil man sagt jetzt, ja, die Inflation ist ein bisschen aus dem Ruder gegangen, aber dafür haben sie grüne Geldpolitik gemacht. Also eine Zentralbank sollte, das ist schon schwer genug, diese eine Aufgabe gut zu machen. Das reicht vollkommen aus, um die zu beschäftigen.
vom Bitcoin? Haben die allermeisten schon gehört, Professor Burkhof? Wo im Alltag begegnet uns denn Bitcoin? Könnte ich damit ein Brot kaufen?
Nein, eigentlich nicht. Also Bitcoin hat sehr begrenzte Einsatzmöglichkeiten. Es gibt natürlich immer wieder Geschäfte, die das versuchen zu etablieren. Es gibt zum Beispiel bei uns in der Gegend ein Bitcoin-Hotel, wo man dann bezahlen kann mit Bitcoin oder auch Dinge kaufen kann mit Bitcoin. Aber das bleibt doch ziemlich eine Nische. Das heißt, wir haben hier ein Produkt, das hauptsächlich verwendet wird, um Geld anzulegen. Das ist so die Idee, dass Bitcoin das neue Gold. Aber der Preis von Bitcoin ist halt noch viel, viel volatiler. Der schwankt noch viel stärker als der Preis von Gold. Also so richtig als stabile Geldanlage wirkt das nicht, obwohl es natürlich überwiegend nach oben gegangen ist in den letzten Jahren. Und sonst spielt das im Alltag keine große Rolle tatsächlich. Die Nützlichkeit müsste eigentlich erst noch erwiesen werden.
Und wie können wir uns so Kryptowährungen generell vorstellen, wenn Sie sagen, ja, Brot kann man nicht bezahlen, aber ein Hotel kann ich eine Übernachtung zahlen, ist ja eine...
Aber nur in diesem Hotel.
Ja, aber eine digitale Währung ist es. Also wie nutze ich die dann?
Zum Beispiel, wenn Sie Transfers ins Ausland machen können, können Sie wunderbar mit jemandem dann Wert austauschen über dieses Medium. Wir haben ja im normalen Zahlungsverkehr immer noch das Problem, dass Banken so richtig effizient im internationalen Zahlungsverkehr nicht sind, doch nicht mal in Europa, wenn sie über größere Beträge reden. Und das kann man zum Beispiel mit Bitcoin sehr schön machen, wenn man das möchte.
Wer nutzt das? Also werden da krumme Geschäfte mitgemacht, oder?
Da werden auch krumme Geschäfte mitgemacht. Also Presse haben das sehr stark genutzt. Wie viel, da sind wir in der Grauzone. Ich weiß es tatsächlich nicht, wie viel Kriminalität damit verbunden ist. Aber es hat diese Kriminalität gegeben. Es hat auch rund um Bitcoin herum einiges an Kriminalität, an Betrug gegeben. Also diese Idee, dass das jetzt eine sichere, sehr kostengünstige Währung ist, ich sehe das nicht.
Wird häufig behauptet.
Ja, natürlich, aber das sehe ich in dieser einfachen Darstellung auf keinen Fall. Die dahinterstehende Technologie ist interessant. Es gibt auch übrigens viele Alternativen zu Bitcoin. Es gibt also auch andere Kryptowährungen, die häufig auch zum Beispiel ökologisch wesentlich günstiger sind, weil Bitcoin ja immer noch sehr, sehr viel Energie verbraucht. Auch sehr langsam wird zum Beispiel, wenn sehr viele Leute in Bitcoin handeln, dann funktioniert das gar nicht mehr so richtig gut. Diese Situation hatten wir also auch schon. Also das ist eine Entwicklung, die im Fluss ist, wo auch neue Technologien eine große Rolle spielt. Und ich verfolge das nicht im Detail. Also wahrscheinlich wird jetzt irgendein Bitcoin-Experte sagen, aber das ist jetzt schon längst überwunden, das Problem. Tatsache ist, und das ist eine ganz grundlegende Frage, Bitcoin ist eine Wette darauf, dass das mal die Weltwährung wird. Und da habe ich große Zweifel dran, dass das wird, weil tatsächlich mit der Währung ist ja auch Macht verbunden. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass die Staaten diese Macht, die mit der Ausgabe von Währung verbunden ist, aus der Hand geben.
Ja, aber wenn Sie Macht gerade ansprechen, und das haben Sie sicher verfolgt, Anfang des Jahres gab es Schlagzeilen darum, dass US-Präsident Donald Trump gerade eine Kryptowährung auf den Markt brachte. Also das ist ja dann doch mit Macht verknüpft.
Richtig, das ist so der Punkt bei Donald Trump, dass das Private mit dem Öffentlichen sich in einer Art und Weise vermischt, die wir eigentlich nicht so richtig gut finden. Das macht er, aber da ist er schon ein Sonderfall. Also das würde ich nicht sagen, dass daraus entsteht, dass jetzt plötzlich wir eine Trump-Währung haben, die tatsächlich in Amerika im Alltag genutzt werden wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist jetzt auch Präsident noch für eine gewisse Zeit und dann kommt jemand anders und dann spielt die Währung, die mit seiner Person verbunden ist, möglicherweise nicht mehr diese Rolle. Auf mich wirkt das eher wie so ein bisschen wie eine Marketingaktion. Wenn du Trump-Anhänger bist, dann kaufst du diese Währung, um ihn zu unterstützen.
Bedeutet das denn, wenn er das kann, ja im Grunde kann jeder eine Kryptowährung auf den Markt bringen?
Natürlich. Das ist einfach aus dem privaten Bereich entstanden. Und je mehr das natürlich zur Währung wird, umso mehr interessiert es die Staaten und die Zentralbanken. Und es gibt auch Länder, die dann solche Kryptowährungen auch verbieten einfach.
Ja, 3 Tage vor Trumps zweiten Amtseinführung hat er den Coin eingeführt. Da gab es dann Kritik, dass ausländische Regierungen durch den Coin Einfluss auf den Präsidenten erlangen könnten. Also da geht es auch wieder um Macht. Inwiefern wurde dem denn nachgegangen?
Eigentlich gar nicht. Also wir haben in den USA tatsächlich, was den Präsidenten angeht, einen Mangel an Kontrolle im Moment. Das ist besorgniserregend, aber das Problem der Amerikaner, das ist nicht unseres. Wir haben andere Probleme, die wir lösen müssen und da sollten wir uns vielleicht erstmal drum kümmern, ehe wir immer uns an den USA abarbeiten. Aber das ist natürlich schon eine Bedrohung, dass wir teilweise, ja, sagen wir mal so, diese Vermischung aus privaten wirtschaftlichen Interessen und staatlichen Interessen, das in den USA ganz massiv ist. In Deutschland ist das Problem gänzlich anders. Und da kommen wir wieder auf die Frage, ob eine Finanzkrise uns droht oder nicht. Wir haben tatsächlich einfach zu viel Staat. Und das heißt, wir verlieren so viel an Effizienz. Und am Ende ist es eben auch so, Banken zum Beispiel, meine Hauptadressaten, finanzieren die deutsche Wirtschaft. Wenn die nicht mehr wächst, wird das irgendwann auch zum Problem für die Banken.
Wir wollen uns die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer weiter vornehmen. Aus Echterding hat uns Volker geschrieben und sagt, sind denn Aktiendepots sicher, auch wenn die Bank insolvent geht?
Ja. Aber das liegt nicht an der Einlagensicherung der Bank. Die bezieht sich tatsächlich nur auf Einlagen. Und sie ist ja auch bei vielen Banken, auch bei den privaten Banken, betraglich begrenzt.
Einlagensicherungen hört man immer, 100.000 sind das.
Richtig, das ist die europäische Vorgabe, mindestens 100.000 müssen gesichert sein. Wir haben in Deutschland bei Volksbank und Sparkasse nochmal ein separates System, wo also die Sicherung darüber hinausgeht, weil die Institution als Ganzes gesichert wird. Solange das funktioniert, passiert da gar nichts, auch wenn man größere Einlagen hat. Aber hier kauft man ja die Aktien. Und diese Aktien werden dann im Sondervermögen verwaltet für dich. Und wenn dann die Bank, die das Ganze verwaltet, insolvent geht, im Prinzip ist das Sondervermögen noch da. Es kann natürlich sein, dass es eine Weile dauert, bis man dann in Besitz wieder dieser Aktien kommt. Aber im Prinzip, wenn da also keine kriminellen Aktivitäten und Diebstahl vorkommt, dann gehören die einem eigentlich weiterhin. Also das ist eigentlich nicht das Risiko. Das Risiko liegt ja tatsächlich bei der Geldanlage.
Dann kommt eine Frage aus Bad Wörishofen von Alexander. Für wie wichtig hält Professor Burkhoff Investitionen in Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Abwägung zum aktuellen Aufrüstungshype?
Das ist eine sehr politische Frage an der Stelle. Mal ganz grundsätzlich gesagt, Länder, die sich nicht verteidigen können, haben keine Zukunft. In diese Länder kann man nicht investieren und die junge Generation solcher Länder wird ihre Zukunft woanders suchen. Insofern Aufrüstungshype in der gegenwärtigen Welteintrübung, die wir haben, der Verfinsterung unseres Umfeldes, müssen wir verteidigungsfähig wieder werden, sonst werden wir keine Zukunft haben. Das ist mal ganz grundsätzlich.
Jetzt sind Generationen damit aufgewachsen, dass sie wissen, Krieg ist keine Lösung und was Krieg mit einem Land auch gemacht hat in der Geschichte.
Und unsere Außenministerin ist nach Moskau gefahren und hat versucht, dem dortigen Machthaber das zu erklären. Und er hat ihr gesagt, pass mal auf, ich zeige dir, dass Krieg meine Lösung ist. Und solange er weiterhin glaubt, durch den Krieg Gewinn machen zu können, können wir auch über Verhandlungen zu keiner Lösung kommen. Ist ja immer wieder Krieg enden durch Verhandlungen. Das ist richtig, aber immer erst dann, wenn tatsächlich beide Seiten glauben, sie können durch Weiterführen des Krieges nichts gewinnen. Da sind wir. Und das tut mir im Herzen weh, dass das so ist, weil ich leide mit jedem mit, der in der Ukraine seinen Kopf und Kragen für die Freiheit riskiert und auch möglicherweise sein Leben verliert oder seine Unversehrtheit verliert. Aber wir sind noch nicht so weit, dass dieser Frieden durch Verhandlungen erreichbar ist. Und ganz klar gesagt, wenn die Ukraine verliert und der Krieg dadurch beendet wird, hört das Morden nicht auf, dann fängt das erst richtig in gut organisierter, diktatorischer Form an und dann werden wahrscheinlich 100.000 Ukrainer sterben. Das muss einem klar sein. Wir verteidigen da wirklich nicht nur die Freiheit der Ukraine, wir verteidigen mit unserem Geld, mit unserer Stützung auch das Leben dieser Menschen. Also das ist klar.
Aber also das wie kann das Abwägen aussehen zwischen diesen?
Das ist ganz schwierig. Für mich inzwischen sehr, sehr schwierig, weil ich natürlich auch die ökologischen Probleme sehe, den Klimawandel sehe und denke, das müssen wir bekämpfen. Aber andererseits unsere vollkommene Machtlosigkeit sehe, das wirksam zu bekämpfen in einer Welt, in der wir im Grunde genommen international keine funktionierenden Vereinbarungen mehr haben. Ich höre jetzt immer, China sei jetzt am höchsten Punkt des Ausstoßes von CO2. Aber wir haben keinerlei Garantie, dass sich das nicht weiterhin steigern. Und eigentlich, wir haben unseren CO2-Ausstoß durchaus gesenkt. Ja, das haben die bisher noch nicht gemacht. Und wir sind da im Wettbewerb mit diesen Ländern. Ich glaube, dass solche globalen Klimaprobleme auch nur auf globaler Ebene gelöst werden können. Und das ist in der gegenwärtigen weltpolitischen Lage leider nicht möglich.
Kommen wir zurück zur Geldanlage. In Brasilien wird gerade darüber diskutiert. Also kommen wir zurück zu der geldpolitischen Frage. Also man muss irgendwie ein Gleichgewicht finden und muss erstmal verteidigungsfähig werden.
Richtig, damit man überhaupt eine Grundlage dafür hat, dass man all die Probleme, die wir sonst noch haben, soziale Probleme, ökologische Probleme, viele Probleme, die wir haben, dass wir die überhaupt im Rahmen eines organisierten, funktionierenden Staatswesens mit den Ressourcen, die wir dafür brauchen, lösen können. Das ist wichtig. Grüne Geldanlage. Machen Sie sich nicht die Illusion, dass wenn Sie Ihr Geld in eine grüne Geldanlage am Kapitalmarkt stecken, dass Sie dadurch die Welt verbessern. Das ist nicht so einfach, weil da tritt der Kapitalmarkt dazwischen und der neutralisiert Ihre Anlageintention. Sie können natürlich grüne Projekte unterstützen, indem Sie denen zum Beispiel billiger Geld zur Verfügung stellen. Dann spenden Sie quasi was dafür. Das ist gar nicht verboten, das können Sie gerne machen. Aber so diese Idee, ich werde einfach mein Kapital dahin lenken, wo es das meiste bewirkt, das funktioniert nicht, weil am Ende der Kapitalmarkt bewertet zukünftige Zahlungsströme nach ihrem heutigen Wert. Und wenn dann die grünen Unternehmen ihr Geld nicht billiger kriegen als andere, werden die auch nicht mehr investieren. Und das ist ja das, was wir wollen, dass in grüne Projekte investiert wird. Das heißt also, entweder wir machen Spenden als Bürger, das ist verboten, ist nicht verboten, das darf man. Reiche Leute können das zum Beispiel über entsprechende Stiftungen machen, das ist alles wunderbar. Oder der Staat gibt Subventionen. Das kostet natürlich im Haushalt, aber diese Illusion, nur dadurch, dass wir über den Kapitalmarkt das Geld in grüne Projekte lenken, da haben wir noch nichts erreicht.
Es kommen weitere Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern zum Thema Finanzen. Aus Stuttgart fragt Bettina Slatteritsch, wie kann man den Menschen hier die Angst vor dem digitalen Euro nehmen? Professor Burkhoff, was sagen Sie?
Also zunächst mal muss keiner vom digitalen Euro Angst haben, weil das ist einfach eine Option und man kann den nutzen oder man kann es eben lassen, wenn der dann kommt. Es ist ein Potenzial drin, es ist eine Chance für Europa drin, es ist auch eine Chance für den Euro drin, eventuell über Europa hinaus Bedeutung zu gewinnen, weil man den digitalen Euro dann im Zweifel eben rund um den Globus nutzen könnte. Das ist eine Riesenchance. Problem ist tatsächlich, dass wir viel zu langsam sind und dass wir uns in Europa schon wieder zerstreiten, um diese Lösung tatsächlich hinbekommen, diese Option hinzubekommen. Im Europäischen Parlament gibt es einen Berichterstatter, der ist im Grunde genommen auf einem bestimmten, vor dem Hintergrund bestimmter Lobbyinteressen, auf einen Kurs eingeschwenkt, der den digitalen Euro mit einem Begräbnis dritter Klasse beendet. Nämlich nur der digitale Euro für Privatleute, der dann quasi mit PayPal oder Ähnlichem konkurriert. Da brauchen wir eben nicht, sondern der muss tatsächlich auch wirtschaftliches Potenzial haben. Das ist ganz wichtig.
Wobei es ja vielleicht eine berechtigte Sorge gibt, dass das Bargeld abgeschafft wird.
Nein, das gibt es im Moment überhaupt nicht. Das hat jetzt wieder leider mit dem traurigen Thema, was wir vorhin besprochen haben, zu tun. Unsere Welt ist tatsächlich auch durch hybride Kriegsführung bedroht und deswegen hat Bargeld plötzlich einen ganz anderen Rang bekommen. Das sieht man in den skandinavischen Ländern. Die waren ja immer unser Vorbild, indem sie von dem Bargeld weggegangen sind auf digitale Zahlungsformen. Und jetzt stellt man da fest, wir brauchen als Rückfalllinie für den Notfall auf jeden Fall Bargeld. Ich glaube, das Bargeld ist im Unterschied von der Situation vor, sagen wir mal, 4 Jahren heute unangreifbar. Wir brauchen das. Der digitale Euro ist natürlich dann nochmal ein Zahlungssystem, was unser System insgesamt resilienter macht, weil es nochmal eine Möglichkeit gibt, da Zahlungen auch in der Krisensituation, in dem auch unsere Netze angegriffen werden, unsere Banken angegriffen werden, Zahlungssysteme aufrechtzuerhalten.
Also es ist wie bei der Anlage breit aufgestellt sein.
Richtig, man muss in der Krisensituation, ist immer gut, wenn man ein paar Alternativen hat.
Dann kommt eine ganz spezielle Frage von Ingo aus Heidelberg, der sagt, in 10 Jahren gehe ich in Rente, habe 100.000 als Tagesgeld angelegt, da ich einen Crash befürchte. Wie lege ich das Geld richtig an, damit ich die Inflation ausgleiche und es vielleicht doch noch etwas vermehre, ohne große Risiken einzugehen? Ich weiß nicht, inwiefern Sie da direkte Beratung machen können.
Ich mache natürlich keine Anlageberatung, das ist vollkommen klar und das müssen Sie schon selbst entscheiden, was Sie machen. Da sind Sie auch alleine für verantwortlich. Die Verantwortung wollen wir beide hier gar nicht übernehmen.
Ist nicht unser Job.
Nicht unser Job, aber Sie haben natürlich richtig erkannt. Wenn Sie nur ein Tagesgeld haben, sind Sie Inflationsdrohungen besonders stark ausgesetzt. Und dann wäre es gut, wenn man in Anlageformen geht, die ein bisschen stärker mit der Inflation nach oben gehen in ihrem nominalen Wert.
Welche wären das?
Aktien zum Beispiel.
Ja, aber ihr sagt ja gerade, befürchtet einen Crash, deswegen geht er ganz bewusst nicht in die Aktien.
Ja, aber das ist das Problem. Man kann nicht beides haben an der Stelle. Ja?
Also wenn wieder man sagt, eine Aufteilung dann vielleicht? Ja, wäre das die Lösung?
Wenn der Herr glaubt, es gibt einen Crash und es droht Inflation, ist wahrscheinlich sowas wie Gold für ihn eine tolle Sache. Nur dann setzt er auf einen möglichen Verlauf der Zukunft.
Und nur das der Goldpreis ist schon so hoch.
Der Goldpreis ist schon so hoch, das ist das Erste, das ist vollkommen klar, aber es kann ja immer noch schlimmer kommen, das ist ja keine Frage. Wir haben heute Preise, die wir uns früher nie hätten vorstellen können. Ja? Das ist der Punkt, aber er setzt auf eine mögliche Version der Zukunft und das ist gefährlich. Das ist ja genau das, was man vermeiden will. Das heißt also, möglicherweise ist so eine schöne Streuung über das eine für den ganz schlimmen Crash, wie zum Beispiel Edelmetalle, Gold. Das andere für, ich möchte aber auch noch Rendite haben und hoffe mal, dass ich die mit einem schönen ETF global aufgestellt, vielleicht auch ein bisschen asienlastig, weil man glaubt, dass das ein bisschen wächst, gut aufgestellt und dann eben zur Streuung festverzinsliche Anlage, zum Beispiel in einer Bundesanleihe oder was. Nur nochmal, keine Empfehlung. Sie müssen das leider selber entscheiden, weil wir wissen genauso wenig, welche Version der Zukunft kommt wie Sie.
Jetzt leben wir in einer Zeit, in der es große Veränderungen gibt als Professor für Bankwirtschaft. Können Sie sagen, wie sich Banken in Zukunft entwickeln? Also wie verändert sich beispielsweise das Verhältnis zwischen Kunde und Bank? Worauf müssen wir uns einstellen?
Also die digitale Zeit verändert das natürlich. Banken müssen sehr viel effizienter werden. Da sind sie aber schon einen ganzen Weg weit gegangen. Produkte werden standardisierter, man wird weniger individuell beraten. Das hat Vor- und Nachteile. Weil es gibt halt auch Menschen, gerade Menschen, die nicht so viel Geld haben, die eigentlich eine Beratung von der Bank dringend mal bräuchten. Und die kriegen die immer weniger, weil sich das auch vor allem wegen der teuren Regulierung nicht mehr lohnt.
Heißt das, der Kunde zählt weniger?
Der Kunde zählt weniger. Je mehr wir den Staat haben, der den Kunden versucht zu schützen, das hat einen perversen Effekt, dass immer weniger Leute in Banken sich tatsächlich um Kunden kümmern können. Vor allem um Kunden, die eben nicht so reich sind. Wenn sie mit 10 Millionen kommen, dann rollt man den Teppich aus und sie kriegen jede Beratung, die sie wollen. Aber wenn sie mal 50.000 oder noch deutlich weniger kommen, eigentlich dürfen die Mitarbeiter der Bank mit ihnen nicht mehr reden, weil sich das einfach nicht lohnt. Die tun das trotzdem im deutschen Bankensystem immer noch. Viele, wir haben Volksbanken, Sparkassen, die halt auch sehr, sehr bürgernah sind, aber auch bei den privaten Banken, das passiert immer noch. Aber im Prinzip drängt der Staat durch diese hohen Regulierungskosten die Banken dahin, dass man immer weniger mit dem Kunden reden kann, dass man immer mehr standardisieren muss, dass immer mehr auch die Kunden selber dann machen müssen. Das ist eigentlich eine unerfreuliche Entwicklung.
Wobei man genau andersrum argumentieren könnte, dass die Kunden selber mehr machen können, ist doch ein Vorteil, ist eine Entwicklung.
Das ist auch richtig, aber dafür brauchst du kompetente Kunden, die wissen, was sie tun. Wir haben das ja auch teilweise, dass also viele Menschen ihre Geldanlage stärker in die eigenen Hände genommen haben, aber das schafft halt auch nicht jeder. Und gerade bei Leuten, die da nicht so viel wissen, da erlebe ich immer wieder, dass sie mit Fragen auch auf mich zukommen, wo ich denke, das müsste eigentlich jemand aus einer Bank ihnen erklären können, warum das so ist und warum das sinnvoll ist oder nicht. Im schlimmsten Fall habe ich das, was man beobachtet ist, dass wir dann die Leute aus den Banken raustreiben zu den Haifischen im Internet. Und das ist keine schöne Sache.
Bräuchte es dann schon in der Schule angefangen, mehr Aufklärung darüber, wie Bankwirtschaft funktioniert? Was sagen Sie als Prof für Bankwirtschaft?
Ja, aber sag mal so, wo nicht Datenschutz, alle möglichen Dinge. Ich denke, so eine gewisse Grundkenntnis über den Wert von Marktwirtschaft wäre das Erste, was man überhaupt haben sollte. Den Zusammenhang zwischen Marktwirtschaft und Demokratie, so als Grundlage, dass man überhaupt eine positive Einstellung gegenüber dem hat, dass man als Mensch sein eigenes wirtschaftliches Schicksal auch in die eigenen Hände nehmen sollte. Da fängt es ja damit an. Und dann muss jeder wissen, wie er sich dann darüber hinaus weiter informiert, um das auch wirklich hinzukriegen.
Aber die Rente wird heftig diskutiert aktuell. Es gab ja immer wieder auch die Vorschläge, ja, in Sachen Rente dann in Aktien zu gehen. In anderen Ländern ist das Usus.
Richtig. Das ist natürlich ein Preisrisiko bei Aktien dabei, aber wenn man das gut gestreut hat, hat man das auch relativ gut im Griff. Wir haben tatsächlich in Deutschland zu wenig Aktienanlage. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, das wir seit vielen Jahren bedauern. Ist nicht gut für die deutsche Wirtschaft, die gerne mehr Eigenkapital, auch mehr Eigenkapital aus dem eigenen Land hätte, denn die meisten deutschen Unternehmen gehören gar nicht Deutschen, sondern gehören ausländischen Anteilseignern. Es wäre fürs Land schon ganz gut, wenn wir eine positive Aktienkultur hätten. Da haben wir aber dann immer wieder so Situationen, wo dann die Bürger auch sehr enttäuscht wurden, weil man dann auf eine einzige Entwicklung gesetzt hat, das damals mit der Telekom-Aktie angefangen, ja, wo man denkt, dann haben die Leute nur Telekom gekauft, das natürlich das Dümmste ist, was man tun kann. Da fehlt es dann eben auch an der Finanzbildung, das ist richtig.
Ja, da fehlt dann wieder die Beratung, das ist dann da das Hauptproblem. Ja. Wir werden die Probleme heute nicht lösen können, aber ich sage dennoch herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag.
Spaß, hier zu sein.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.